Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Als Schauspieler, Journalist und Moderator wurde er mehrfach ausgezeichnet mit der Goldenen Kamera, dem Jupiter, sogar dem Deutschen Fernsehpreis. Ich kannte ihn als Moderator seiner eigenen politischen Talkshow, Louis Klamroth. Super sympathischer, guter Typ, der vor allem auch gut erzählen kann. Das werden Sie gleich merken. Denken Sie an meine Worte bei der Geschichte mit dem Schulbus zum Beispiel. Ganz reizend. Über sein Privatleben wusste ich so gut wie gar nichts, außer dass er der Sohn des Schauspielers Peter Lohmeier ist. Und Peter nun kenne ich ein bisschen. Jedenfalls gut genug, um ihn vor dem Treffen mit seinem Sohn mal anzurufen und ihn um zwei Geschichten zu bitten, die er mir dann als Sprachnachricht schickte und die in dieser Toast Hawaii-Episode natürlich abgespielt werden. Louis wusste bis dato von nichts. Und ich wiederum konnte nicht ahnen, dass mich dieser doch noch recht junge Mann, 31 ist er jetzt, ganz lässig um den Finger wickeln würde. Und zwar so. Und das ist natürlich der bestmögliche Start in so einem Podcast, dass der Gast sich kurz in der Tür zeigt, sofort wieder verschwindet. Und dann kommt er so 4-5 Minuten später wieder mit zwei Tellern in der Hand, mit aufgeschnittenen Mini-Tomaten, mit Burrata und selbstgemachtem Pesto für uns beide und sagt, naja, aber ist ja auch ein Essenspodcast.
Und Basilikum von meinem Balkon.
Louis, also ich bin wirklich beeindruckt. Damit qualifizierst du. Also gehen wir es gleich kurz mal durch.
Ja.
Das nächste ist dann die Burrata. Man sagt die Burrata, ne?
Ja, ich glaube ja.
Die hast du gekauft, hoffentlich.
Die habe ich gekauft, ja, die habe ich nicht selber.
Basilikum aus deinem Balkon.
Das wuchert da, ja, absolut, total. Da kann ich einmal die Woche eigentlich Basilikumpesto draus machen.
Was du aber nicht gemacht hast, denn Nee. Das hier ist Tomatenpesto.
Das ist Tomatenpesto. Ich dachte, wenn da Basilikum oben drauf fliegt, dann kommt da vielleicht ein anderes Pesto dazu.
Gut, finde ich toll. Finde ich gut. Kannst du erklären, wie du das Pesto gemacht hast?
Das kann ich erklären. Das ist ganz einfach. Das ist tatsächlich auch das Gericht, was ich mache, immer wenn es schnell gehen muss. Mhm. Also wenn es schnell gehen muss, esse ich eine Pasta mit dem Pesto. Und das geht super schnell. Einfach in den Mixer hauen, getrocknete Tomaten, gutes Olivenöl, Salz, Pfeffer und Petersilie.
Aha, ja.
Und Pinienkerne.
Und kein Knoblauch.
Und Knoblauch kann man reinmachen, ist jetzt auch drin, muss gut, je nachdem, was man gut vorhat. Ja. Und Parmesan noch drin.
Genau.
Und dann mixe ich das und dann entsteht da so ein Pesto draus. Und dann esse ich das normalerweise mit Pasta, aber ich dachte, es ist irgendwie komisch, wenn ich jetzt hier Pasta koche.
Hätte mir gefallen.
Vielleicht schmeckt es ja auch mit Burrata, ich weiß es noch nicht. So habe ich es noch nie ausprobiert.
Also es sieht total gut aus, es duftet auch ganz toll. Röstest du denn die Pinienkerne vorher an, ja?
Die röste ich vorher an, ja, genau.
Okay,
ja.
Also im Grunde ist es das, falls es unter unseren Hörerinnen und Hörern Leute gibt, die tatsächlich immer so ein Respekt vor, ich hatte früher extremen Respekt vor Pesto, ja. Also erstmal habe ich ganz so lange gebraucht, bis ich Basilikum gemocht habe. Und als ich es dann mochte, habe ich so gedacht, oh wow, das grüne Gold, ja. So wie, oh, wer das kann. Und ich teste immer wieder fertiges Pesto, grünes Pesto aus. Nein. Und keins kommt komischerweise, auch nicht, wenn es richtig teuer ist, kommt an das Selbstgemachte, das wirklich innerhalb von 5 Minuten, wenn man die Zutaten hat, zack, fertig ist.
Ganz genau.
Damit kann man auch wirklich Freunde beeindrucken, wenn man so 1-2 leere Marmeladengläser noch hat und das ein schnelles Geschenk braucht. Klack, klack. Und es ist wirklich sehr, sehr lecker. Also ich freue mich und du hast, es wird keine kritischen Fragen geben. Du hast dich in mein Herz
Das war das Ziel, aber das Ziel war auch so ein bisschen natürlich deine ZuhörerInnen zu irritieren, weil ich weiß ja, es nervt wahnsinnig, wenn man im Podcast isst. Das nervt die ZuhörerInnen.
Wirklich?
Wahnsinnig. Ja, ich fürchte ja. Ich mag das eigentlich immer ganz gerne, wenn ich es höre, dieses Geschmatze von anderen.
Ja.
Aber ich weiß, dass ganz viele Freunde von mir da tierisch von genervt sind, wenn Leute in deren Podcasts, die hören, essen dabei.
Was essen denn Leute in Podcasts?
Ja, so Chips, Gummibärchen, so Snacks halt zwischendurch. Gibt ja genug 5 Stunden Laber-Podcasts. Da muss man irgendwann irgendwie durchhalten. Wahrscheinlich kriegt man es dann nur hin mit so Zwischendurch-Snacks, wie ich sie nenne.
würde ich in deinem Gästezimmer, von dem ich nicht weiß, ob du es hast, aber würde ich dort übernachten und tief schlafen und morgens würde ich die ersten Geräusche hören, weil du in die Küche gehst. Mhm. Was wären die Hauptgeräusche, die ich aus deiner Küche in welcher Reihenfolge vernähme?
Also die Kaffeemaschine, die bei wahrscheinlich den meisten Menschen angeht, geht bei mir nicht an. Ich habe so einen ganz komischen Spleen, dass ich vor 11 Uhr morgens keinen Kaffee trinke. Völlig bescheuert. Ich werde auch regelmäßig dafür irgendwie von Leuten, die tatsächlich bei mir übernachten, böse angeguckt, dass die Kaffeemaschine noch nicht warm ist. Das ist liegt einfach dran, weil ich mir mal eingeredet habe, wenn ich mich dran gewöhne, morgens Kaffee zu trinken zum Aufwachen, dann wache ich nicht mehr ohne Kaffee auf.
Oh.
Aber ist wahrscheinlich wissenschaftlich völliger Quatsch. Ich habe mich aber auch noch nicht getraut, das zu googeln. Insofern habe ich bisher trinke ich keinen Kaffee vor 11 normalerweise.
Gehst du auch bei anderen Sachen so vor, dass du versuchst, alles auf mögliche Abhängigkeiten zu checken?
Ich bin manchmal zu kontrolliert, was sowas angeht, auf jeden Fall.
Ich meine das gar nicht negativ.
Ich meine es negativ. Ja. Ich meine es negativ, ja, durchaus. Also manchmal würde ich mir wünschen, dass ich einfach, ist doch auch völlig egal, und dann trinke ich halt einen Kaffee morgens. Also es ist völlig, aber irgendwie habe ich es mir in den Kopf gesetzt und
wenn du ihn nicht brauchst, also ich meine.
Nee, deswegen hört man morgens bei mir den Wasserkocher als allererstes, weil ich morgens entweder Ingwertee trinke oder, jetzt wird's noch absurder, einfach nur abgekochtes heißes Wasser.
Ja.
Das trinke ich eigentlich den ganzen Tag.
Alle Ärzte und Ärztinnen werden übereinstimmend sagen, wenn du deinem Körper etwas Gutes tun willst, dann trink morgens ein großes Glas warmes Wasser. Ah, und dann ist alles zur Entgiftung und um alles irgendwie in Gang zu bringen. Ob du nun ayurvedisch bist oder einfach nur katholisch oder was auch immer. Kleiner Scherz.
Dann mache ich alles richtig. Aber man hört vor allen Dingen eben den Wasserkocher und dann hört man so ein langsames Brummgeräusch, weil ich neuerdings, habe ich von meinem Vater, der das seit Jahren macht, habe ich so einen Slow-Mixer-Quatsch, der irgendwie in nicht so schnell dreht und da kann man dann Möhren, Ingwer und Apfel reintun und dann presst er so einen frischen Saft raus und das macht so ein komisches, beruhigendes Brummen. Das wären dann quasi die zwei Geräusche, die man wahrscheinlich als erstes hören würde morgens.
Du hast jetzt deine Eltern erwähnt. Mhm. Würdest du sie uns vorstellen?
Klar, kann ich machen. Also mein Vater kennt man wahrscheinlich, das ist Peter Lohmeier, der ist Schauspieler und seit neuestem malt er auch.
Ach, ja. Was malt er denn?
Er malt, um ehrlich zu sein, gar nicht so schlecht. Also ich habe mich erst darüber lustig gemacht, aber jetzt überlege ich sogar, ob ich mir einen echten Lohmeier in die Wohnung hänge.
Okay.
Er malt Figuren, anders kann ich es glaube ich gar nicht beschreiben und das ist relativ simpel, da passiert nicht so viel auf den Bildern, aber macht, finde ich, auch den Reiz aus. Also der ist Schauspieler, mit dem habe ich ja auch schon in einem Film zusammengespielt, als ich jung war, als ich 12 war, im Wunder von Bern. Mhm. Und meine Mutter, Katrin heißt die, arbeitet beim Filmfest Hamburg, macht auch bei der Filmförderung Hamburg mit, ist also auch aus der im weitesten Sinne der Filmbranche und hat eine Agentur für Kameramänner und Frauen.
Okay.
Und bei der bin ich sozusagen aufgewachsen in Hamburg.
Dein Vater war eine Zeit lang mit Sarah Wiener verheiratet, also deine Stiefmutter war eine oder ist eine Fernsehköchin und überhaupt jemand, der sich...
War eine, muss man ja sagen, die ist jetzt Abgeordnete für die österreichischen Grünen im Europaparlament.
Okay.
Tatsächlich. Also die hat...
Sie hat den Absprung geschafft.
Sie hat den Absprung geschafft von der Fernsehküche ins Europaparlament. Sie hat im Grunde genommen konsequent, wie ich finde, den Weg weitergegangen. Sie ist immer politischer geworden. Essen ist ja hochpolitisch und ist jetzt im Europaparlament. Ich beobachte das mit journalistischer Distanz. Ist natürlich
und
Quatsch.
Wohlwollen.
Und Wohlwollen. Ich kenne sie natürlich gut. Wir haben auch Kontakt insofern. Aber die waren zusammen, verheiratet, lange Zeit. Und wie das so ist bei Fernsehköchen, oder so habe ich es zumindest kennengelernt, kann die natürlich wahnsinnig gut kochen, keine Frage. Zwei Sachen, die unangenehm sind dabei, sind einmal, man möchte nicht mit, oder ich wollte zu damals nie mit ihr in ein Restaurant gehen oder nicht in ihr eigenes Restaurant, weil man dann immer angespannt war, stimmt irgendwas bei dem Essen nicht? Und dann ist sie in die Küche und dann gab es Ärger. Und das Zweite, gar nicht so unangenehm, sie kocht natürlich wahnsinnig gut, aber eine Fernsehköchin will dann nicht zu Hause auch noch riesig auftischen.
Aha, also Sarah hat dann zu Hause...
die Basics gemacht, die auch sehr gut waren und lecker, aber ich kann jetzt nicht berichten, dass wir zu Hause 5-Gänge-Menüs gegessen haben.
Verstehe. Ah, wie enttäuschend. Okay, aber ja, gut, dass du es verrätst.
Ja, das ist stimmt. Vielleicht hätte ich es nicht verraten sollen. Aber war das natürlich auch irgendwie spannend. Da habe ich ja natürlich auch irgendwie hier und da Tipps und Tricks mit aufgeschnappt.
Ein Trick, den du uns verrätst?
Es gab immer, oder oft gab es so ganze Hähnchen aus dem Backofen quasi. Und was ich immer nicht verstanden habe, warum das bei anderen Menschen vielleicht so trocken wird, dieses Hähnchen, wenn es dann nach 2 Stunden, oder ich weiß gar nicht, wie lange sie es da drin lassen hat, rausholt. Und der Trick ist gar kein Trick. Man muss einfach immer wieder den Ofen aufmachen, immer wieder die Soße, den Sud rüber machen und so weiter. Also der Trick ist einfach, es ist wahnsinnig anstrengend. Probiert es nicht zu Hause.
Werdet Vegetarier.
Ja, ist eh besser, fährt man eh gut mit und macht 2020 auch Sinn.
Ihr seid 4 Geschwister.
Ja.
Und wir haben hier eine kleine Geschichte.
Hier noch eine kleine Geschichte. Und zwar von den Dreharbeiten vom Wunder von Bernd.
Das ist dein Vater.
Dem Film, den Louis und ich zusammen drehen durften.
Ist das eine Sprachnachricht vom Papa?
Also ja, vielleicht eher eine Geschichte über mich oder auch nicht. Auf jeden Fall musste ich meine 69 Kilo auf 1,86 Meter verteilt halten und es gab das beste Catering der Welt, das kann man sich kaum vorstellen. Und ich durfte gerade mal so ein mageres Stück Fleisch, ein bisschen Salat essen, aber Louis durfte halt zuschlagen. Ich glaube, das hat ihm bei dieser Dreharbeit am besten gefallen. Ich glaube, da gab es ein Waffeleisen und noch und nöcher. Und ja, bin ich heute noch ein bisschen neidisch drauf, dass, weil so ein Catering habe ich nie wieder gehabt, weil ich habe nie wieder so einen Film gedreht. Aber kommt schon noch. Also. Und tschüss und guten Appetit. Euer Peter.
Ich hab erst mal kurz einen Schreck gekriegt, weil ich dachte, oh Gott, eine Sprachnachricht vom Papa, die ist nämlich, das hat er jetzt super hingekriegt, die ist normalerweise, läuft das nämlich so ab. Hallo Luis, wie geht es dir? Fragezeichen. Weil er denkt, er spricht zu Siri rein und das würde ihm dann diktieren, bis er verstanden hat, was eine Sprachnachricht wirklich ist.
Also dein Vater, ich kenne ihn lange, ich kenne ihn nicht gut, aber ich kenne ihn lange, war extrem kooperativ.
Okay.
Mir ist auch erst wirklich 2 Stunden vor diesem Podcast eingefallen, dass ich ihn eigentlich mal fragen könnte. Ja. Und habe ihn angerufen und er ging nicht ran, habe ich ihm selbst eine Sprachnachricht geschickt. Und er hat sofort reagiert und hat was zurückgeschickt. Und das wiederum klang nicht nach Siri, das klang aber danach, als würde er auf einer 8-spurigen Autobahn stehen. Er ist in Österreich.
Ja.
Wart ihr zusammen im Urlaub?
Genau, ich hab ihn da besucht. Er spielt da im Jedermann bei den Salzburger Festspielen mit. Und da besuche ich ihn traditionell jedes Jahr.
Und das muss ein See sein, um den regelmäßig LKW-Rennen stattfinden oder so. So jedenfalls hört es sich in der ersten Version an, aber er hat das nochmal gemacht. Das fand ich wirklich sehr nett. Aber dein Vater soll jetzt hier auch nicht so viel Platz in der Sendung bekommen, denn es geht ja um dich. Wie lange gab es sowas wie einen gemeinsamen Esstisch beispielsweise?
Ja, den gab es nur sehr punktuell. Den gab es gar nicht so oft. Und ich habe da auch drüber nachgedacht. Es gab tatsächlich nie so oder nicht so oft diese klassischen, wir sitzen als Familie zusammen um den Tisch und dann wird gefragt, wie war es eigentlich in der Schule? Wie war der Tag oder so? Das kam selten vor.
Habt ihr denn zusammen gefrühstückt? Du mit deinen Geschwistern?
Ja,
ich will jetzt gar nicht auf deinen Vater immer...
Genau. Ich bin immer aufgeweckt worden von dem Geräusch um 7 Uhr morgens. Deutschlandfunk, die Nachrichten.
Ah, okay.
Bis heute weckt mich das auf, wenn ich das irgendwo höre. Und dann gab es immer Frühstück, genau. Dann gab es Ingwertee und das selbstgebackene Brot von meiner Mutter.
Oh, wow, wirklich?
Ja, die hat jahrelang immer Brot selbst gebacken. Und dann haben wir da gefrühstückt. Morgens durften wir auch, das war das Highlight, Marmelade essen und Honig. Abends beim Abendbrot, wir haben meistens Abendbrot gegessen, durften wir keine süßen Sachen mehr essen. Mhm. Deswegen haben wir es genossen, morgens wenigstens so Marmelade aufs Brot essen zu können. Und die waren am Anfang auch, gab es ausgedehnte Frühstücke und am Wochenende sowieso. Mein Vater ist ein großer Frühstücker. Wenn der am Wochenende da war, gab es lange Frühstücke.
Und spät bestimmt, oder?
Spät, Langschläfer. Mhm. Und aber in der Schule war es dann natürlich irgendwann so, ich musste um 7:50 in der Schule sein, dann das völlig undankbar, das Brot, was mir meine Mutter geschmiert hat, einfach reingeschoben und rausgerannt. So war es dann meistens, weil ich zu spät war.
Was hast du denn mitbekommen, wenn du so gesund ernährt wurdest?
Ich habe in die Schule meistens so Karotten, Apfel und Vollkornbrot mitbekommen. Oh, das war natürlich...
Oh, da warst du der völlige Outsider,
Völlig uncool. Ich habe es auch gehasst.
Ja.
Die anderen haben Geld mitbekommen und durften sich ein Franzbrötchen oder ein Schokocroissant in der Cafeteria kaufen. Das gab es bei mir unter keinen Umständen. Ich habe dann irgendwann angefangen, im Winter, wenn ich mit dem Bus fahren musste zur Schule, weil Fahrrad nicht mehr ging, die, ich glaube, was waren das, 2 Euro oder so, die Busfahrkarte, schwarz zu fahren, um dann die 2 Euro zu benutzen, um mir in der Cafeteria irgendwelchen Scheiß zu kaufen.
Bist du erwischt worden beim Schwarzfahren?
Nee, ich bin nie erwischt worden, weil der Bus war immer überfüllt, da kam gar kein Kontrolleur rein. Aber genau, ich habe dann immer das Geld benutzt, um dann in der Cafeteria, wie die anderen Kinder halt, alle anderen auch, die völlig perversen Franzbrötchen mir zu kaufen.
Und wie war das, wenn du bei Freunden zu Besuch warst und da gegessen hast, oder fand das meistens bei euch statt, weil es gab zwar gesundes Essen, aber es war immer Full House und immer irgendwas?
Ja, ich habe auch oft bei Freunden gegessen, bei uns waren auch immer viele Leute bei Freunden. Ich erinnere mich noch an Niklas, das ist einer meiner ältesten Freunde, den kenne ich seit 29 Jahren. Da habe ich auch manchmal übernachtet bei dem, und dann habe ich mich immer so drauf gefreut, dass es am nächsten Morgen weißes Toast mit Butter und Nutella gab. Das war für mich wirklich das Paradies. Das gab es zu Hause nicht.
Na klar.
Und dann durften wir noch Tom und Jerry im Fernsehen gucken. Fernsehen gab es bei uns auch nicht so richtig. Das heißt, ich habe mich da immer wahnsinnig drauf gefreut, Niklas zu sehen natürlich, aber vor allen Dingen auch am nächsten Morgen dieses Nutella-Toast zu essen. Und habe ich dann auch immer nicht getraut, noch mehr, also zu fragen, darf ich noch eins oder so, weil ich dann dachte, das kommt jetzt auch komisch. Genau, sowas habe ich dann bei Freunden, der Klassiker natürlich auch, bei Geburtstagen von Freunden, mal Cola zu trinken.
Ja.
Meistens dann so viel, dass mir natürlich abends völlig schlecht wurde und ich auch nicht mehr schlafen konnte, weil ich so viel Zucker und Koffein in Dos hatte. Aber sowas gab es zu Hause halt nicht. Dann habe ich es bei Geburtstagen von Freunden immer völlig übertrieben.
Und hast du, als du eigenes Taschengeld oder genug eigenes Taschengeld hattest, hast du denn dir das selbst besorgt? Also hast du dann heimlich Cola getrunken?
War schon irgendwann, genau, hatte ich natürlich eigenes Taschengeld und hatte auch ein bisschen Geld, weil ich ja schon früh Filme gedreht habe.
Hast du denn dieses Geld, also hast du Zugriff auf diese, das ist wahrscheinlich mehr gewesen, als man einem Jungen...
Ja, gar nicht so viel, um ehrlich zu sein, aber ich hatte auch keinen Zugriff. Ich habe ein bisschen was bekommen, aber hatte keinen Zugriff drauf, weil meine Eltern klugerweise gesagt haben, wenn er 18 ist, darf er darauf Zugriff haben. Und dann klugerweise gesagt haben, das Geld wird jetzt mal schön ins Studium gesteckt und nirgendwo anders rein. Insofern, aber ich hatte natürlich irgendwie auch Taschengeld und habe dann tatsächlich, im Nachhinein ist mir das auch wahnsinnig unangenehm, aber weil ich mich mit meiner Mutter immer total gestritten habe, Essen war Streitthema Nummer 1. Also wirklich die 18 Jahre, die ich zu Hause gewohnt habe, mit Unterbrechung, weil ich auch zwischendurch mal im Ausland zur Schule gegangen bin, aber haben wir uns wahnsinnig gezofft um das Essen. Und irgendwann habe ich mein Taschengeld benutzt, um, wie ich damals dachte, am längeren Hebel zu sitzen und zu sagen, ich esse das Zeug, was du mir hier vorsetzt, nicht, und kauf mir dann einen Döner. So, das war in den schlimmen Zeiten wirklich so. Und das war, jetzt, wenn ich darüber nachdenke und das auch so erzähle, ist mir das auch wahnsinnig peinlich, weil meine Mutter hat für uns Kinder, wir waren meistens 3 Kinder zu Hause in Hamburg, jeden Tag, 18 Jahre lang, jeden Tag gekocht, wirklich das beste Essen und sich total Mühe gegeben. Und dann komme ich aus der Schule, frag patzig, was gibt's zu essen? Dann gab's wieder irgendwas, was ich nicht mochte zu dem Zeitpunkt. So, weil ich irgendwie auch Wachstum war. Ich wollte Fleisch, ich wollte Kohlenhydrate und so. Und sowas gab's nicht so richtig bei uns zu Hause. Sondern viel Gemüse, was halt meine Schwestern und meine Mutter so mochten. Und ich damals irgendwie nicht so wollte. Und hab dann patzig gerufen, was gibt's zu essen? Und dann sagte sie, ja, gibt irgendwie
Brokkoli,
Chicorée, sowas. Und dann bin ich schon patzig geworden. Scheiße, ich will es nicht essen. Das schmeckt doch alles nicht. Und bin ihr natürlich irgendwie im Nachhinein wahnsinnig dankbar dafür, dass sie uns 18 Jahre so da durchgehalten hat auch. Ne? Also ist unfassbar. Ich habe ihr das auch noch gar nicht so richtig, habe ihr das auch nie gesagt, wie dankbar ich, ja.
Ja, das finde ich, aber ich meine, du tust es in diesem Podcast und du wirst es vielleicht danach noch tun. Naja, manchmal muss man sich tatsächlich solcher vermeintlich selbstverständlichen Dinge vergegenwärtigen und naja, klar, sicher. Also Kochen hat sie dir demnach auch nicht beigebracht. Das hast du dir selbst beigebracht oder haben das Freunde und Freundinnen getan?
Ja, sie hat es mir schon beigebracht, aber nicht aktiv, sondern natürlich kriegt man es dann mit. Ich saß auch immer in der Küche eigentlich, kriegt man mit, wie sie kocht. Und ehrlicherweise, auch jetzt, wenn ich koche, ist meistens der Griff zum Telefon und ich rufe an und sage, Mama, sag mal, wie macht man das oder wie hast du das gemacht? Insofern hat sie mir das schon beigebracht, aber es gab nie so den Moment, wo sie gesagt hat, jetzt komm mal, jetzt zeige ich dir mal, wie man Folgendes macht, sondern es hat sich einfach, weil immer gekocht wurde, glaube ich, war das dann so, hat man das dann irgendwann intus. Und ich habe es lange klar, durch diese Zeit, wo ich da mit meiner Mutter und dem Essen auf dem Kriegsfuß stand, lange nicht gemacht. Und dann irgendwann merkt man halt, wenn man dann alleine wohnt, dass das Kochen doch irgendwie auch Spaß machen kann und auch mir oft hilft, runterzukommen nach einem anstrengenden Tag. So.
Wie oft kochst du?
Ich koche ja, bestimmt 4-mal die Woche auf jeden Fall.
Okay. Ja. Und bist du jemand, der täglich frisch einkauft? Gehört das für dich dazu oder beherrschst du dieses einmal pro Woche?
Nee, das beherrsche ich natürlich gar nicht. Das riecht, also da arbeite ich dran. Ich kriege so einmal im Monat eine Bio-Kiste geschickt. Ah, ja. Aber die ist bei mir völlig an der falschen Adresse, weil ich es natürlich nicht hinbekomme, die Zutaten genau aufzubrauchen, das zu planen, weil ich auch ehrlicherweise viel unterwegs bin. Mhm. Und wenn ich dann doch spontan noch mal eine Woche unterwegs bin, dann vergammelt diese Bio-Kiste und ich schäme mich, weil ich das Essen nicht aufgebraucht habe. Insofern, da arbeite ich dran.
Und sag mal, wohnst du nicht in einem Haus, wo du Leute kennst, dass du sagen kannst, ja, nehmt ihr das, ich schaffe das jetzt nicht?
Ja, ne? Ich wohne ja in einem Haus und vor allen Dingen wohne ich in einem Haus, wo unten das Büro ist. Insofern kann ich jetzt immer abschieben nach unten das Essen ins Büro und dann wird es da meistens auch gegessen. So, insofern ist das alles nicht ganz so schlimm, aber ich kriege es nicht hin, das so durchzuplanen oder so. Das wäre
ja, finde ich auch. Es ist nicht immer einfach, finde ich auch. Wenn es so ein Lebensprotokoll gäbe am Ende, was auch immer dann käme, ja genau, okay. Genau, wenn es schon vorbei ist und da steht dann so jemand auf einer Wolke mit so einem Klemmbrett und geht das so durch und sagt, hier, da müssen Sie rüber und holen Sie sich, können Sie sich was überziehen, möchten Sie sich irgendwas angucken hier, wie ist denn deine Statistik, welches Lebensmittel hast du wohl, von welchem Lebensmittel hast du, bis auf Brot, das ist so, so Brot und Nudeln sind so, was hast du am häufigsten gegessen, was denkst du?
Ich würde mal schätzen, am häufigsten habe ich wahrscheinlich Zucchini gegessen. In allen Varianten.
Was ist denn das für eine tolle Antwort? Zucchini? Ich glaube, kein Mensch auf der ganzen Welt, nicht mal die Tochter des Zucchini-Bauers, hat wahrscheinlich, wow.
Ja, einfach Zucchini war für mich immer die bessere Aubergine.
Ach, es gibt nämlich ganz viele Menschen, die Zucchini überhaupt nicht ernst nehmen, weil sie sagen, was soll das? Ja, also ich meine, sie blühen wunderschön. Hast du schon mal eine?
Aber alle Leute, die sagen, Aubergine ist die bessere Zucchini, ist natürlich Quatsch. Weil eine Aubergine hat keinen Eigengeschmack so richtig. Den musst du erst rausholen, indem man irgendwie Salz, Pfeffer, Olivenöl, wie auch immer drauf tut und das dann einziehen lässt. Aber eine Zucchini hat halt einen super geilen Eigengeschmack. Den kann man auch roh essen im Übrigen, wenn man die ganz fein schneidet. Insofern bin ich auf jeden Fall Team Zucchini. Ich hab's halt auch früher bei meinen Eltern viel gegessen, deswegen.
Aha. Und was machst du damit? Machst du damit so auch so Puffer oder?
Im Grunde, ich tue Zucchini eigentlich überall rein. Das ist so, jede Pasta kommt Zucchini rein oder Salat. Mhm. Salat, auch immer Zucchini, da brate ich die kurz an und tue sie in Salat.
Guck mal, interessant.
Und snack die so zwischendurch. Ist irgendwie, aber vielleicht ist es auch einfach eine Angewohnheit von früher. Das kann auch sein.
Ich habe neulich zum ersten Mal eine vegetarische Lasagne gemacht mit Zucchini als Nudelersatz sozusagen. Super. Da habe ich so gedacht, okay, ich drehe mich jetzt einmal, führe es jetzt total ad absurdum und man muss sie dann erstmal, weiß ich nicht, so 10-12 Minuten im Ofen.
Ja, genau.
So zu, ja, weiß ich nicht, wie ich es nennen soll. Wirklich austrocknen, wenn man so will.
Ja.
Es hat nicht wirklich funktioniert, aber ich glaube, es lag an mir.
Ah, ist auch wahnsinnig aufwendig und anstrengend, oder?
Es geht. Wir machen jetzt eine kurze Reinrufrunde.
Ja.
Bitte bilde einen Satz mit Ravioli.
Ravioli esse ich selten, weil ich da immer überrascht werde.
Ach, das sind Glückskekse, was du meinst. Das ist, oder ist in euren Raviolis auch was drin, womit du nicht rechnest?
Ja, da weiß man immer, also da kann ich immer erstmal natürlich nicht sehen, so richtig, was drin ist.
Naja.
Und dann, da habe ich dann immer so ein bisschen Angst, jedes Mal, wenn ich reinbeiße, über Angst ist übertrieben, aber dann denke ich so, okay, was kommt da jetzt?
Aha.
Und da weiß ich vorher nicht, deswegen, wenn ich sie selber mache, klar.
Bist du denn schon so oft negativ überrascht worden von so einer Ravioli?
Ich finde, Ravioli hat bei mir so einen faden Beigeschmack, so Dosen-Ravioli.
Ja, naja.
Und das schmeckt halt nicht. Ne?
Ist Ravioli ist wahrscheinlich der Plural. Heißt das Raviolum?
Gute Frage, ich weiß es gar nicht. Raviolum wäre ganz gut eigentlich. Ja.
Gut, bilde ein. Oh, hier, guck mal, hier steht, bilde einen Satz mit Ingwer.
Ingwer, das Gemüse.
Das ist die Zucchini des Trinkens, oder?
Ja, Ingwer ist Teil meines Lebenselixiers. Ja. Ich kaue auch gerne Ingwer. Also ich bin sehr, sehr großer Ingwer-Fan in allen Formen.
bilde einen Satz mit. Also ich habe das eben auf der Autofahrt schnell, weil ich im Stau stand und ich merke jetzt, erstens dachte ich, mir wäre viel mehr eingefallen und zweitens weiß ich gar nicht, ob es so originell ist. Bilde einen Satz mit Fischstäbchen.
Fischstäbchen gab's nie.
Ja, ne? Hast du dich danach gesehnt?
Klar, das sind auch so Essen, die ich auch bei Freunden gesehen habe und auch öfter gerne gegessen habe. Lustigerweise gab es dann irgendwann bei uns zu Hause auch mal Fischstäbchen, als Ökotest gut auf irgendeiner Packung drauf stand. Das hat, also das war für uns Kinder war es ein Fest, nämlich überall, wo Ökotest gut drauf stand, das hat meine Mutter dann für zu Hause, war das dann okay. Und es gab einen Moment, da stand dann auf der Nutella-Packung Ökotest gut drauf. Wir konnten es gar nicht glauben. Und ich glaube, ich muss es nochmal nachrecherchieren, dass es eigentlich der Verpackung nur galt. Dem Glas, wie auch immer. Aber das hat meine Mutter natürlich nicht gecheckt. Und seitdem gab's dann Nutella bei uns zu Hause. Was für uns ist eine ganze Weltanschauung gekippt.
Absolut, ein Paradigmenwechsel, könnte man es nennen.
Zu Hause ein Paradigmenwechsel und wir ab dem Zeitpunkt gab es dann zumindest morgens, durften wir Nutella essen.
Okay, zwei habe ich noch. Chili?
Chili wächst bei mir auf dem Balkon und ich mache Chiliöl draus.
Hast du jemals das gemacht, was allen Anfängern passiert? Ist es dir jemals ins Auge, in die Nase?
Ja, natürlich. Okay. Klassiker, ja.
Und was hast du getan?
Geweint, Mama angerufen und direkt gesagt, mach die Augen zu, tu Wasser rein und leg dich hin. So wie immer, wenn ich Kopfschmerzen hatte als Kind. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Kopfschmerztablette genommen.
Was?
Weil der Spruch von meiner Mutter immer war, trink Wasser und leg dich hin.
Wow, okay.
Hat aber funktioniert meistens.
Schön.
Werbung.
So also läuft das Verliebtsein ab, dachte ich damals. Oha. Da war dieses bezaubernde Wesen mit den wallenden Haaren, den feinen Händen und diesem schönen Gesicht, das immer ganz traurig wurde, wenn es sich dem Geliebten zuwandt, diesem hübschen, netten Prinzen, der da auf dem Schiff stand. Ihre Augen füllten sich dann mit Tränen und meine gleich mit. Ich litt mit ihr, mit der kleinen Meerjungfrau, die ihr Herz verschenkte und dazu noch ihre Stimme, nur um laufen zu können, um mit diesem Mann leben zu können. Und ich war ein kleines Mädchen, das dieses Plattencover mit der Zeichnung darauf in der Hand hielt und jedes Mal wieder versank in den Fluten der Erzählung, weil mich die Stimmen mitnahmen, mehr noch, als hätte ich einen Film geschaut. Die riesengroße Leinwand war ausschließlich zwischen meinen Ohren und meinem Gehirn gespannt. Von außen sah man nur ein Kind auf dem Fußboden vor einer Lautsprecherbox, aber in dem Kind liefen viele tausend Bilder ab, alle selbst gemacht und damit auch viel näher. Und so funktioniert es, wie ich finde, bis heute. Stimmen und Geschichten schaffen es auf ganz eigene Weise, Spannung zu erzeugen oder Mitgefühl und direkt im Kopf zu landen, also auf der Pole Position. Näher geht's nicht. Und nicht anders als bei Serien, die wir uns anschauen können, fiebere ich jedenfalls, 9 Episoden und 9 Staffeln entgegen. Jetzt gerade wurde mir eine neue fiktive Podcast-Serie, ein Audiodrama von Wondery empfohlen, das eben genau so funktioniert. Weniger wie ein klassisches Hörspiel, mehr wie eine Serienserie, nur eben rein akustisch, aber die Bilder laufen ja sofort los, automatisch. Der Podcast heißt Die Hinterbliebenen und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts spoilere. Also, es geht um die Geschwister Eleanor und Michael Richland, deren Vater sehr reich wurde als Unternehmer und hervorragender Arzt. Und diese reichen, also milliardenschweren Eltern der beiden sterben bei einem Flugzeugabsturz. Damit geht's quasi los. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, tauchen plötzlich dunkle Details über die Vergangenheit des Vaters auf. Also ziemlich heftige Anschuldigungen. Und was macht man jetzt? Also wie sollen Eleanor und Michael damit umgehen? Verschweigen sie das Ganze? Dann müssen sie mit der Schuld leben, die daraus resultiert. Oder gehen sie den Anschuldigungen nach, dann schaden sie denjenigen, die ihnen nahestehen und die sie lieben. Ich bin mittendrin in der Geschichte und verrate ab jetzt auch nicht mehr, außer vielleicht Folgendes. Die gesamte erste Staffel von Die Hinterbliebenen gibt's bei Amazon Music in Verbindung mit einer Prime- oder Unlimited-Mitgliedschaft. Und alle Infos dazu auch in den Shownotes. Wie oft bekochst du andere?
Ich bekoche wahnsinnig gerne andere Leute.
Und wie oft?
Ja, mittlerweile weniger oft, weil wir in einer globalen Pandemie stecken. Deswegen geht das im Moment nicht. Aber sonst früher, also wenn in normalen Zuständen, habe ich bestimmt zweimal die Woche Leute zum Essen da gehabt, ja. Aber das ist ja, wenn man nicht so eine große Erwartung hat von, da muss immer ein Riesenfestmahl sein oder so, sondern man isst halt zusammen, dann macht das ja auch Spaß. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich, weil ich in letzter Zeit dann auch so viel zu tun hatte, meine engsten Freunde völlig an mir vorbeigezogen sind und mittlerweile viel bessere Köche sind als ich, was einerseits mich ein bisschen in meinem Ego kränkt, weil ich ja auch immer Avantgarde war, was das Kochen anging in der Gruppe, aber natürlich mir auch jetzt hilft, weil jetzt ist eigentlich völlig klar, dass wenn wir zusammen in dieser Freundesgruppe essen, die kochen. Und ich lasse mich genauso gerne auch bekochen, wie ich für andere koche. Mir geht es eigentlich dann um das gemeinsame Essen und auch das gemeinsame Kochen.
Soll es ja im Idealfall sowieso sein, ne? Das gemeinsame Essen. Beim gemeinsamen Kochen gehen die Geister schon wieder auseinander. Mhm. Also alle wollen irgendwie große Wohnküchen haben, aber sobald man anfängt irgendwas, ne, gibt es viele Leute, die sagen, nee, lass mich das mal machen. Auch gerade in Partnerschaften ist es so, dass viele sagen, nee, mach du oder ich. Es ist so eher wie so ein Stresstest, wie so ein Ikea-Test. Ne? So, wer das als Beziehung überlebt, der ist gut, wer zusammen kochen kann.
Ich kann ganz gut loslassen.
Ja. Was heißt das, den anderen machen lassen? Ja, oder?
Klar, klar, ich habe da kein Problem, aber ich setze mich dann auch hin und schnibbel, wenn es das sein soll. Aber tatsächlich kann ich gut anerkennen, wenn Leute sehr gut kochen und dann lasse ich die auch gerne machen. Das ist ja nicht, ist ja kein Wettbewerb, sondern am Ende will man zusammen was Leckeres essen und dann
nur eben hast du schon ganz ehrgeizig geklungen,
ja,
ne?
Das ist schon. Schön, ich widerspreche mir.
Ja. Gibt es denn in deiner in eurer Küche ein Gerät, irgendeine Anschaffung, die du bereust, die komplett überflüssig ist? Das ist meine Lieblingsfrage.
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Ja, ich gehe ja auch viel zu gerne in so Küchenläden, kann ich mich stundenlang aufhalten.
Aha, was guckst du denn dann so an?
Ich gucke dann die teuren Töpfe an und die Messer und auch Küchengeräte, alles viel zu teuer, kann man sich auch gar nicht leisten.
Was würdest du kaufen, wenn jetzt so ein Küchengeräte...
Ich würde, glaube ich, einfach gute Töpfe und Pfannen kaufen. Gerät habe ich ja jetzt seit neuestem diesem Slow Mixer. Der könnte sich entpuppen als überflüssig in ein paar Wochen. Das könnte tatsächlich passieren. Aber ansonsten ist überflüssig, glaube ich, mittlerweile dieser, den ich eigentlich romantisch ganz gerne mag, dieser Milchschäumer.
Aha.
Mit Batterie drin, ja. Ne, auf den man drückt und der dann so die Milch schäumt, der ist mittlerweile überflüssig, weil ich habe jetzt so eine prätentiöse Siebträgermaschine bei mir stehen und da ist natürlich so ein Milchschäumer auch dran.
Lass uns mal so tun, als ob hier auch so ein Anspruch wie in deinen Sendungen immer ist und sowas Politisches da reinwürfeln. Nochmal kurz das Gender-Thema. Ich habe vorhin natürlich schon gehört, dass du sagst nicht Hörerinnen und Hörer, sondern du sagst von vornherein Hörerin mit so einer kleinen Zäsur. Das ist das, was du dir angewöhnt hast. Und wie ist das denn mit, auch Ingwer touchierte das schon so ein ganz kleines bisschen, dieses Thema.
Du bist jetzt gespannt,
du bist
wo ist
jetzt,
der Bogen zwischen naja, Ingwer
genau,
und Gender?
Genau, wo ist das? Naja, für mich ist das, ich bin eine andere Generation als du. Du bist jetzt, du bist 30, ne? Mhm. Und ich denke mal, dass die Menschen, mit denen du zu tun hast, alle ganz im Frieden sind mit Ingwer, Tee und Hafermilch und so. Aber auch das ist ja ein Paradigmenwechsel. Ne? Das meinte ich vorhin umständlich mit, das ist so auf der X-Achse, ganz am anderen Ende. Da irgendwo steht Charles Bronson, der Typ, der rohes Fleisch isst und in ein fahrendes Auto springt. Und dann ist da rechts jemand, der seinen Ingwertee festhält und sich ein Fahrrad nimmt. So. Hast du das Gefühl, wenn du jetzt deine Gruppe Leute verlässt, altersmäßig oder auch was soziales Standing angeht, dass du auf Widerstände stößt, dass du dich erklären willst oder musst?
Ja, also erstmal ist, glaube ich, ja, was das ja auch zeigt, ist, dass Essen so ein totales Distinktionsmerkmal ist, ja. Also durch das, was man isst oder trinkt, grenzt man sich ja auch zu anderen ab. Ich bin ja auch, also ich mein Leben lang Bio-Essen gegessen, ne? Das alleine ist schon völlig elitär, das ist mir schon bewusst.
Zumindest war es das früher. Heute muss man das nicht mehr sagen. Also das ist früher war es auch immer eine Sache des Preises, des Geldes. Das ist einfach so. Heute hat jeder Discounter, ob man das gut findet oder nicht, ist eine andere Frage, aber jeder Discounter hat Bio-Linien und da kann man sich schon auch mit eindecken, ne?
Ja, auf jeden Fall, aber es ist natürlich trotzdem noch immer auch, ich glaube, es ist immer noch eine Frage auch des Geldbeutels und auch des Bildungshintergrundes, wie sich Leute ernähren. So. Und,
das glaube ich auch.
Ich wohne in Berlin und da Vegetarier zu sein, ist, glaube ich,
das gehört zum,
das gehört zum guten Ton.
So, ist, ja, natürlich.
Genau, insofern war ich, glaube ich, bis vor anderthalb Jahren eher noch der Exot, dass ich Fleisch gegessen habe. Insofern hat sich dann relativ schnell gewandelt und jetzt vermisse ich es auch gar nicht.
Ich finde es wirklich interessant. Also wahrscheinlich ist Berlin wie in so vielem nicht repräsentativ. Ja. Aber ich weiß noch, dass ich vor 5 oder 6 Jahren mit jemandem gedreht, Hannes Jennecke, der sich auch sehr für die Umwelt und so an solche Belange und Ernährung einsetzt. Und ich weiß noch, dass er mit mir in ein veganes Restaurant und Café ging. Das haben wir ausgesucht als Drehort, ja, weil das so fancy besonders und war. Crazy und okay. Besonders
ja,
war.
Ja, lustig.
Und heute ist das tatsächlich, hat es so eine große Selbstverständlichkeit, jedenfalls in dieser Stadt hier, dass auch wenn es zum Beispiel Events gibt oder so, das wirst du jetzt auch vom Catering wahrscheinlich kennen noch, als du noch als Schauspieler gearbeitet hast oder auch jetzt, wenn du Talkshows machst, es wird ja wahrscheinlich immer...
Ja, gibt nur Vegetarisches. Ja.
Ach, nur Vegetarisches? Ja. Ah, interessant.
Aber das ist dann auch, also wenn wir was machen, ne, oder wenn wir eine Kette, das ist dann natürlich auch eine politische Überzeugung, zu sagen, wir essen kein Fleisch.
Ja, na klar, okay.
Also das ist dann klar, wenn wir mal ein Catering organisieren für irgendwas, für eine Sendung oder so, dann gibt's halt, Fleisch ist nicht notwendig zum Essen und dann gibt's das nicht. Das ist, ich bin ja auch Vegetarier aus politischer Überzeugung, nicht weil ich kein Fleisch mag.
Lass uns jetzt mal zu einer Rubrik springen. Entweder oder. Cornetto Erdbeer oder Nuss?
Nuss.
Gibt's irgendwas, worauf du allergisch reagierst? Fällt mir ein, weil Nüsse, so Haselnüsse sind so ein typischer Trigger für Leute, die sagen, war da eine Nuss drin?
Nee, allergisch reagiere ich nur auf Leute, die nicht ihr Essen teilen wollen.
Gut. Topf oder Pfanne?
Pfanne.
Apfel oder Birne?
Apfel, definitiv.
Frikadelle oder Falafel?
Falafel.
Hotdog oder Falafel?
Falafel.
Hamburger oder Falafel?
Gibt gute vegetarische Hamburger, also dann auch Hamburger. Ja, so eine richtig, bei dir enttäuschter Blick.
Nein.
Oh Mann, ey, dieser Gutburger.
Nein. Reis oder Nudeln?
Nudeln.
Weißer oder grüner Spargel?
Ah, der ist ganz schwierig. Der ist wirklich.
Wollen wir ihn zurückstellen?
Ich muss ihn zurückstellen, ja.
Wer ist eigentlich er? Der Frage?
Den Spargel.
Ah, Popcorn süß oder salzig?
Süß.
Hast du es mal gemischt probiert?
Ja, ich habe auch mit Schokolade überzogen probiert und mit salzigem Karamell und so ein Quatsch.
Ah, das ist schon wieder geil.
Ah, das ist alles mir, ist mir zu fancy.
Ist dir zu viel,
Ich bin da Fan von ganz einfachen, bodenständigen, süßen Popcorn, wie man es kennt, im Kino. Das ist schon immer.
Okay. Junger Käse oder alter Käse?
Alter Käse.
Okay.
Wobei mir da manchmal der Gaumen anfängt zu jucken, wenn er zu alt ist.
Ah, interessant. Und da musst du niesen?
Da muss ich niesen,
ich
genau.
Ich auch, super.
Aber ist da, woher kommt das? Ist das eine Allergie?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist einfach, weil es so intensiv ist. Ah, ich muss auch sein. Manchmal von richtig, manchmal ist Olivenöl so intensiv, dass ich auch niesen muss.
Ja, genau, kenne ich auch.
Pass auf, jetzt haben wir noch eine kleine Sache. Mhm. Und die geht so.
Schönen guten Tag auch. Welche Ehre, dass ich der Überraschungsanrufer bin im Lecker-Schmecker-Podcast von Betty. Also ich bin's, der Vater von Luis, und ich habe da mal eine Frage. Und zwar erinnert er sich an das unglaublich köstliche Menü, was ich geboten habe, als wir zusammen auf Malle waren, also ich alleine mit den 4 Kindern, was man vermuten könnte für einen Vater ja nicht ganz leicht zu regeln ist.
Ob ich mich an das Menü erinnere, was er gezaubert hat, also das stimmt schon mal die Prämisse nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht Brokkoli, Steak und dann Hagen Dazs Eis zum Nachtisch war. Das kann das Menü sein. Weil tatsächlich auf Mallorca, als wir da im Urlaub waren, das erinnere ich natürlich, habe ich Kopfsprung gelernt, also ein Köpper, wie man bei uns sagt. Und als ich den das erste Mal geschafft habe, das war quasi Ansporn, durfte ich eine große 500 Milliliter Packung Hagen Dazs Eis essen. Oder das habe ich bekommen. Das war der Ansporn und ich habe es damals geliebt.
Natürlich. Also wir werden in anderen Episoden noch von Ben & Jerry sprechen und von Florida Ice und
so weiter.
Sie müssen
da noch
dadurch, dass man das zwischendurch einfach mal sagt. Hast du da eine Lieblingssorte gehabt? Cookies and Cream war total fancy, das war eine der ersten.
Ja, ja, war eine der ersten. War
und dann dieses Schokoladeneis mit diesem
ganz banal war es Vanille einfach. Die haben so Bonbon-Vanille oder so, stand da vorne drauf.
Wirklich nur Vanille.
ich glaube, das war's. Und dann, ich glaube, das war so mein Traum damals. Und dann, wenn es richtig fancy wurde, hat meine Mutter da noch heiße Kirschen drüber gemacht.
Aha.
Genau,
okay.
Und das war dann die Krönung. Ja. Aber da in diesem Mallorca-Urlaub, von dem mein Vater spricht, da war das, glaube ich, das ganz banale Häagen-Dazs Vanille und habe ich nach meinem ersten gestandenen Körper bekommen. Ja.
Glaubst du? Wie alt warst du?
Ich glaube, ich war wahrscheinlich 6 oder so, 5, 6.
Okay, das entschuldigt vieles, weil du hast dich nicht gut erinnern können, denn hier kommt Peter Lohmeyers Antwort.
Ach so, fies, okay.
Und jetzt kommt die Auflösung. Morgens habe ich ein ganz herrliches, reichhaltiges Frühstück serviert. Dann sind die Kinder unter meiner Aufsicht in den Pool gesprungen. Zwei davon musste ich aufpassen, dass sie nicht ersaufen. Und schnell hatten die Kinder dann wieder Hunger und ich habe ein Müsli serviert. Und zwar dekoriert mit wunderbaren Gummitierchen, damit die Kinder dieses reichhaltige Müsli auch wirklich aufessen. Ja,
zum Glück hat meine Mama nicht mitbekommen.
Und endlich einfach mal ruhig sind und nicht gleich schon wieder was wollen. Am Abend sind wir dann auf die herrliche Piazza gegangen und haben uns mit Pizza und Pasta versorgt. Euch noch einen guten Appetit und eine schöne Sendung.
Ja, danke. Das sind tolle Eltern. Wirklich.
Ich habe tolle Eltern, ja, absolut. Mhm. Kann mich nicht beschweren, aber auch nicht immer einfache Eltern.
Das gehört dazu, dass Menschen nicht immer einfach sind. Nächstes Thema. Wenn es eine Sache gibt, von der du so viel essen dürftest, wie du willst, egal wie unvernünftig sie ist, und du würdest davon nicht krank und nicht dick und gar nichts werden, was wäre das?
Wahrscheinlich Pizza.
Was für eine Pizza? Was gehört für dich auf eine anständige Pizza?
Eine anständige Pizza ist rot. Also ich mache auch übrigens sehr gerne selber Pizza, deswegen tatsächlich sehr gerne, weil es einfach so super einfach ist. Mehl, Hefe, bisschen Olivenöl, warmes Wasser, kneten, wegstellen und dann.
Wie lange stellst du den weg?
Wenn es mal schnell gehen muss, nur 3 Stunden und sonst den ganzen Tag oder 24
oder
Stunden.
Nacht,
oder
so. Ja.
Also rot, schöne Tomatensauce drauf.
Was für ein Sugo machst du? Also wie machst du das? Machst du aus Tomatenmark, zerkleinerten Tomaten, bisschen
Zwiebeln, Knoblauch und Gewürze rein, relativ einfach. Und dann in den Teig, wenn man ein bisschen Eindruck schinden will, mache ich gerne, tue ich Paprikapulver rein oder so andere Gewürze, so dass der Teig eine andere Farbe bekommt. Und auf einmal hat man dann nur einen rötlichen Teig zum Beispiel. Ja.
Wahrscheinlich geht das mit Rote Beete auch super, mit Rote Beete-Saft.
Ja,
oder so,
was schmeckt
ne?
das dann?
Ich glaube, da braucht man gar nicht so viel.
Um es einfach zu verfärben. Ne?
Ich habe mal so ein pinkes Brot gegessen. Wow, das
ist. Aber das ist dann halt wirklich nur der Look. Ne? Dann ist man wirklich ein Poser.
Na Moment, also du redest ja hier. Wir sind ja auch jetzt hier gerade erst bei den Basics. So, du mischst Paprikapulver drunter, damit es rötlich ist. Na klar.
Ja, aber es schmeckt ja auch ein bisschen nach Paprika. Insofern hat das schon geschmacklich
Hintergrund. Ja.
Und dann tatsächlich drauf mache ich ganz super gerne Burrata drauf, also so in der Mitte zerfließen lassen oder Stracciatella, das ist noch auch so ein italienischer Käse, der ist noch sahniger quasi als Burrata. Und früher, als ich noch Fleisch gegessen habe, du fragst ja ohne Konsequenzen, dann würde ich auch Salchicha drauf tun, tatsächlich. Und auch noch, finde ich, wichtig, extra Tomaten, die nicht in der Soße mit drin sind, sondern einfach
aber
extra frisch drauf. Frisch drauf. Und dann bin ich kein Fan von Rucola oder so auf der Pizza.
Dominiert.
Dominiert alles, ist viel zu bitter. Rucola finde ich sowieso generell völlig überschätzt.
Absolut
so,
überschätzt.
Also ist wirklich ein
90er.
Ja, komplett. Aber haben wir hinter uns gelassen, glaube ich, mittlerweile. Und dann Parmesansplitter oben noch drauf. Und dann hat man schon eine Pizza, in die ich mich reinlegen könnte. Mehr braucht es eigentlich gar nicht.
Kommen wir zum Dessert. Und zum Schluss das Dessert. Das Essen ist vorbei und ihr schlaft nicht alle. Du bist vielleicht in einem Restaurant. Was bestellst du? Ein Schnaps, ein Espresso, ein Cappuccino?
Schnaps nie, weil ich da tatsächlich mal einen Artikel gelesen habe, wo WissenschaftlerInnen gesagt haben, ist Quatsch, bringt nichts, hilft nichts. Espresso auch nicht, weil ich dann nicht wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr einschlafen kann, sondern meistens Creme Brûlée.
Oh Gott.
Das ist so ein bisschen mein
möglichst großer Oberfläche, oder?
Möglichst groß, ganz genau.
Oh ja, es gibt dir in so kleinen Schüsseln, Nein.
Möglichst groß und es muss halt auch immer den Testen, dass man so ein bisschen den Löffel drauf fallen lässt und da knackt es noch nicht durch, sondern da hält es das noch.
Absolut.
Und ich habe mir jetzt neulich auch so ein, ist das Bunsenbrenner?
Ja, habe ich, genau da.
habe ich mir gekauft und habe mich auch neulich dran versucht, selber zu machen, wahnsinnig kompliziert, bin auch grandios gescheitert, aber ich bleib dran. Aber das ist tatsächlich Creme Brûlée bestehe ich meistens. Aber wenn ich selber koche, dann mache ich nie Nachtisch eigentlich. Das ist dann
irgendwie.
Ich weiß nicht, es hat nicht so Tradition. Ich habe zu Hause gab es auch nie wirklich Nachtisch. Es gab mal, oder wenn es irgendwie so eine Art Nachtisch gab, dann gab es völlig weirde Mischung. Grießbrei mit Orangensaft. der Orangensaft da über den Grießbrei gekippt. Mhm. Schmeckt auch irgendwie ganz gut. Ist aber natürlich eine Mischung, die überhaupt nicht zusammenpasst. Ich muss mal meine Mutter fragen, wie sie drauf gekommen ist. Aber
Grießbrei ist total lecker, finde ich.
Grießbrei ist super lecker an sich. Aber mit Orangensaft.
Also Orangenstücke wären ja, würden noch
würde
vielleicht.
Sinn
aber
machen.
Mandarinenstücke wären super.
Ja, das würde Sinn machen. Aber bei sowas war meine Mutter auch immer vorsichtig, weil ich zum Beispiel auch so Schokolade mit Orangen Schale reingerieben oder Zitronen oder so, hasse ich komplett, mag ich gar nicht und deswegen war da immer Vorsicht geworden. Aber nee, sonst, wenn ich selber koche, dann weiß ich nicht, dann denke ich nie an den Nachtisch, das ist dann
kannst
so.
Kannst ja auch Eis kaufen.
Eis kaufen, genau, ich wohne auch direkt bei einer sehr guten Eisdiele.
Oh Gott.
Und da nochmal so abends um 10 oder so vorbeizustiefeln, machen gerade fast den Laden zu, haben aber noch so den Rest Stracciatella drin mit den großen Schokoladenstücken. Und belgischer Schokolade steht auch noch extra dran. Ich weiß, kostet dann auch 30 Cent mehr, aber die gönne ich mir dann.
Super, großartig. Ja, lecker. Also jetzt noch ganz kurz. Ja. Hast du Erfahrungen mit Toast Hawaii?
Nein.
Gut. Okay.
Stimmt, der Podcast heißt ja Toast Hawaii, hätte ich mir auch vorher natürlich mal.
Nein, das ist nicht schlimm. Jüngere Leute kennen das sowieso als Pizza Hawaii.
Als Pizza Hawaii, ja, aber ich bin auch kein Fan von Ananas einfach. Mhm. Das ist mein Problem vielleicht.
Luis, ich danke dir. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich bin amüsiert, ich bin satt, ich bin inspiriert. Vielen Dank dafür.
Ich danke dir.
Toast Hawaii ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wieke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Halt, stopp, warten Sie. In eigener Sache möchte ich feierlich bekannt geben, dass das erste Toast Hawaii Buch da ist. Es heißt Das Essen meines Lebens und darin vorkommen Olli Schulz, Iris Berben, Anke Engelke, Guido Maria Kretschmer, Flake, Barbara Schöneberger, Henry Hübchen und einige andere. Und jede und jeder von ihnen hat mir ein Essens-Selfie geschickt und ein persönliches Rezept. Das ist ein super Buch zum Verschenken für alle Feste, für alle Geburtstage und Essenseinladungen. Das Essen meines Lebens. Ein Kochbuch, ein Interviewbuch und ein Fotobuch. Sie können das jetzt bestellen.